Pfingsten, das Fest der Geschenke. Hat sich da bei euch Widerspruch geregt? Wie, was, ja? Komisch. Komisch. Komisch fand auch Bert Brecht, der hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Kinderbuch, da hat er in etwa geschrieben, so Pfingsten geht man mager aus, Ostern und Weihnachten bringen mehr ein. Das war so ganz nüchtern seine Feststellung und oberflächlich betrachtet hatte er recht, nicht? Also für die Kinder springt wenig bei raus, außer vielleicht, wenn man zufällig gerade Geburtstag hat an diesem Tage, aber das ist ja bei den wenigsten der Fall. Die meisten haben einen ganz normalen Tag. Aber Pfingsten ist von diesen drei Festen eigentlich das einzige, das von Beginn an als Geschenkefest konzipiert gewesen ist. Ja, weil dieses Fest wirklich mit einem Geschenk verbunden ist, schon bei den Juden. Die haben ja auch Pfingsten. Die feiern 50 Tage nach dem Passafest das Shavuot, das Wochenfest. Und sie feiern das mit Süßigkeiten. Es wird also Milch und honighaltige Süßigkeiten gegessen. Und Milch und Honig, da denken wir natürlich alle, klar, das ist ja das Land Kanaan, das Land, wo Milch und Honig fließt. Die freuen sich also, dass Gott ihnen dieses Land geschenkt hat. Und fromme Juden freuen sich, dass Gott, der Herr, seinem Volk das Gesetz gegeben hat. Deswegen werden Torarollen durch die Gegend getragen, ein sehr, sehr fröhliches Fest. Und auch für uns Christen ist es eigentlich ein Fest des großen Geschenks. Ihr habt ja das Handout der Predigt auf der letzten Seite. Und da steht in Vers 38, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also sein Geschenk. Wir feiern das Geschenk des Heiligen Geistes. Deswegen das Fest der Geschenke. Der Heilige Geist ist einer, aber wer dieses Geschenk bekommt, der hat in diesem einen Geschenk ganz viele andere Geschenke. Vergleichbar mit einem dieser Smartphones, wenn man das so kriegt, da kann man ja nicht nur telefonieren mit, nein, da kann man auch noch gucken, wie es Wetter wird und man kann Bilder machen, man kann Botschaften verschicken und alles Mögliche. Ich habe mir kürzlich so ein Ding zugelegt und so jede Woche entdecke ich neue Sachen. So ist es mit dem Heiligen Geist. Er versichert uns, dass wir Gottes Kinder sind. Er öffnet unser Herz und unseren Mund. Da steckt so viel drin. Er zeigt uns die Bedeutung all dessen, was Gott uns geschenkt hat. Deswegen Pfingsten, ein Fest der Geschenke. Aber nun zur Predigt. Gemeinden leben manchmal so für sich, dass man nicht auf die Idee kommen würde, dass ihr Chef Jesus Christus sie beauftragt hat, geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Das hat er ja als letztes Wort gegeben. Ich habe einmal gelesen von einer Gemeinde, die hat 25-jähriges Bestehen und hat das gefeiert und auch der Bürgermeister hat ein Grußwort gesagt und auch schriftlich geschickt. Und er hat geschrieben, das, was diese Gemeinde tut, spielt sich überwiegend im Verborgenen ab. Wie findet ihr das? Ich würde sagen, nett gesagt. Nett gesagt, aber eigentlich nicht gut. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Nun kann man sich ja die Situation damals vorstellen, als Jesus das seinen Freunden gesagt hat, wie sie da standen. Die 11 waren ja nur noch 11, einer war weg. Und dann heißt es da, etliche aber zweifeln noch. Die im Raum stehende und sicherlich unausgesprochene Frage der Jünger war, ach, ist ja ganz nett, in alle Welt, ja, Rom und na, vielleicht noch nach Gallien und zu den Germanen und noch weiter, Indien, China, von Amerika wusste man ja noch nichts, aber mit welcher Kraft sollen wir bitteschön das tun? Unmöglich. Also wenn wir allein an unser kleines Israel denken, all diese Fanatiker dort und dann die Römer, unmöglich. Aber im gleichen Atemzug kündigte Jesus ihnen ein Geschenk an, eben das Geschenk von Pfingsten. Eine Kraftquelle, die sich ständig von alleine erneuert. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, bleibt in Jerusalem und wartet. Gesagt, getan. Das taten sie. 50 Tage, 10 Tage lang, 10 Tage lang. Also 50 Tage nach Ostern, 10 Tage nach der Himmelfahrt, wurden alle auf einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Völlig, wahrscheinlich ganz anders, als sie das so gedacht hatten. Das veränderte jeden und es brachte in der Stadt sogar Tote in Bewegung, wird berichtet. Diese Erwartung sollte uns eigentlich alle immer erfassen, dass der Heilige Geist kommt und wirkt. Dass der Heilige Geist unersetzbar ist, unersetzbar durch all unsere Bemühungen. Unsere Bemühungen sind richtig und gut, aber letztlich nichts wert, wenn der Heilige Geist nicht kommt und uns erfüllt. Und dass viele ihr Leben voll und ganz an Jesus hingeben, ist letztlich eine Wirkung des Heiligen Geistes. Auch dass wir tun, was Gott will und es uns erfüllt. Eine Wirkung des Heiligen Geistes. Als das damals passierte in Jerusalem, da kriegte der Petrus das Predigen. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, so wie wenn man eine Krankheit kriegt, aber er kriegte das Predigen, es kam über ihn. Er konnte nicht an sich halten und Teile dieser Predigt sind uns ja überliefert in der Apostelgeschichte und davon wiederum Teile, die habe ich abgedruckt auf dem Blättchen und wir sehen es auch hier vorne auf der Folie. Ich bitte dich mal, David, dass du immer weitermachst, während ich vorlese, so wie der Text geht. Du siehst es ja. Also, Petrus schreibt oder sagt, verkündigt, predigt, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht. Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen für. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie, ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf einem verkehrten Weg. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Der Heilige Geist ist eine Energiequelle, die sich ständig erneuert, so wie die Sonne. Seine Energie kann man nicht sehen oder riechen, aber die Wirkung dieser Energie sind wahrnehmbar. So ähnlich wie Strom. Was das ist, können bis auf den heutigen Tag noch nicht einmal die Experten zweifelsfrei sagen. Sie haben große Schwierigkeiten, das zu beschreiben. Aber die Auswirkungen, die spüren wir genau. Da brauchen wir noch nicht einmal einen Doktortitel. Stellt euch vor, es gäbe keinen Strom mehr. Etwas, was man nicht sehen kann. Es wäre auf einmal nicht mehr da. Alle Kommunikationssysteme würden zusammenbrechen. Ein Chaos würde ausbrechen. Alle Atomkraftwerke würden innerhalb von 2 Wochen in die Luft fliegen. Stellt euch vor, der Geist würde sich zurückziehen. Die Gemeinde müsste ohne den Heiligen Geist klarkommen. Sie wäre wie eine Schafherde ohne Hirten. Großes Buffet für die Wölfe. Die Wirkung des Geistes kann man erleben. Und deswegen geht uns Hoffnung, dass es hier auf der Erde weitergeht, nicht aus. Der Gemeinde geht die Hoffnung nicht aus. Mir geht sie nicht aus. Euch muss sie nicht ausgehen. Mit Strom kann man ganz verschiedene Dinge machen. Man kann mit Strom heizen, kochen. Man kann mit ihm Wäsche waschen, die Sportschau gucken. Ganz unterschiedliche Dinge. Und mit dem Geist ist es ähnlich. Er will uns beschenken. Er will uns ganz großartig beschenken. Und trotzdem ist der Geist nur eine Voranzahlung, eine bescheidene Anzahlung auf das, was uns erwartet, wenn wir einmal im Himmel sind. Er will uns beschenken mit der Fähigkeit zu reden und der Fähigkeit zu hören. Ich habe mir das aufgeschrieben für das allererste Lied, das wir miteinander gesungen haben, dieses Gebet, O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund. Und genau das ist es ja. Herzen sollen sich öffnen und Mund soll sich öffnen. Erst der Mund, dann die Herzen. Er beschenkt uns mit der Fähigkeit zu reden und der Fähigkeit zu hören. Reden und hören gehören immer zusammen. Reden und hören gehören zusammen, damit Menschen erneuert werden. Ohne dem geht es nicht. Reden und hören sind wie Daumen und Finger. Wie wichtig der Daumen ist. Stellt euch vor, wir hätten keinen Daumen, sondern wir hätten so zwischen dem Mittelfinger und dem Ringfinger noch so einen mittleren Mittelfinger. Wie wäre das? Das wäre eine Katastrophe. Wir müssen versuchen, mit den Ballen irgendwie das auszugleichen, was uns da fehlt. Wir sind sehr auf den Daumen angewiesen. Es ist ein Werkzeug. Wir sind von Natur aus mit einem ganz nützlichen Werkzeug ausgestattet. Reden und Hören gehören zusammen wie Daumen und Finger. Zunächst mal der Daumen. Also, der Heilige Geist schenkt Reden und Hören. Beides wirkt zusammen wie Daumen und Finger eine Hand. Der Daumen steht für das Reden und die Finger, das sind die 4 Aspekte des Hörens. Der Heilige Geist bewirkte, dass die Jünger anfingen, von Jesus zu erzählen, Petrus allen voran. Es heißt von ihnen allen, sie begannen in fremden Sprachen zu reden, sodass die, die da anwesend waren in Jerusalem, die kamen aus allen Ecken der Welt, sie verstehen konnten in ihrer eigenen Sprache, obwohl sie vorher keinen Sprachkurs besucht hatten. Ein Wirken des Heiligen Geistes. Was für eine Veränderung bei Petrus. Nicht nur, dass eine andere Sprache gesprochen wurde, sondern auch, dass dieser Petrus, der vollkommen verschüchtert war und fertig war, der sich noch nicht einmal getraut hat, vor einer Magd zuzugeben, dass er zu Jesus gehört. Derselbe Petrus tritt auf einmal auf und nimmt kein Blatt mehr vor dem Mund. Jetzt steht er in Jerusalem und er predigt vor Tausenden von Menschen. Er war ganz bestimmt kein Held. Manchmal große Klappe, aber in der Stunde der Gefahr nichts dahinter. Ohne Angst von Blamage, vor Blamage redet er von Jesus. Jesus ist sein Thema. Witzigerweise nicht der Heilige Geist, sondern Jesus ist sein Thema. Der Heilige Geist befähigt ihn dazu. Durch seine Ansprache macht er Jesus ganz groß. Der Heilige Geist macht Jesus ganz groß. Petrus spricht von Jesus, der ganz Mensch war, was er für Taten getan hat. Wahrscheinlich ist das hier nur so zusammengefasst in der Apostelgeschichte. Und er hat es ihnen im Einzelnen aufgelegt. Er redet auch von Jesus, dass er der Herr und Messias ist, dass er das Sagen hat. Von Gottes Plan, dass sein Sohn für die Sünden der Welt sterben sollte. Und dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Und danach hat er ihn eingesetzt als König. Das ist ja das Thema von Himmelfahrt. Man fragt sich, was ist eigentlich Himmelfahrt, das große Thema? Das große Thema von Himmelfahrt ist, dass Jesus der König und Herr ist. Und dann erklärt Petrus, was hier los ist. Nicht Alkohol ist im Spiel, wie manche meinen, sondern der Geist Gottes, der wird ausgegossen wie Wasser über dürres Land und dann blüht es und Frucht wächst. Das Ergebnis ist, Jesus Christus ist nicht mehr ortsgebunden wie zu Zeiten, als er noch bei ihm gewesen war, sondern er wirkt überall auf der Welt. Jeder kann in Christus sein, der ihn in sein Leben aufnimmt durch den Heiligen Geist. Was Petrus sagte, das klang neu. Das klang ungewöhnlich und seltsam. Aber die Zuhörer waren sicher beeindruckt, aber noch nicht persönlich herausgefordert, bis der entscheidende Satz kommt. Ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz geschlagen und töten lassen. Und auch Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das saß. Es gab heftige Reaktionen. Der Geist befähigt zum Reden. Können unsere Mitmenschen erwarten, dass wir uns positionieren als Gemeinde Gottes? Dass wir klar bekennen, was wir glauben? Der Weg vom Herzen zur Zunge ist vielleicht so weit wie vom Mond zur Erde bei manchen. Wie dumm. Uns fehlt die Energie. Selbst dem Mutigsten fehlt an dieser Stelle oftmals die Energie. Bittet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er ist ja da. Er steht euch doch zur Verfügung. Warum nicht? Das erste Lied war so eine Bitte um den Heiligen Geist. Gib uns die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Wäre es eine große Herausforderung, eine Woche lang jeden Morgen um Erfüllung mit dem Geist zu beten? Eine Woche lang auf Gelegenheit zu achten, auch zu reden, wenn sie sich bieten, offene Türen. Von ihm kommt die Kraft, dem Heiligen Geist und die Weisheit für beides. Das ist der Daumen. Weiß ich nicht, ob ich, ja, sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Das ist der Daumen, der Geist hilft zum Reden und jetzt zum Hinhören. Petrus bittet seine Zuhörer, ihr Leute von Israel, hört her. Es würde ja auch letztlich alles gar nichts bringen, wenn niemand hinhört. Vielleicht denkt ihr, und wenn ich was sage und keiner hört hin, oder sie machen die Ohren zu, ihr seid darauf angewiesen, wir sind darauf angewiesen, dass dann auch die Ohren aufgehen. Aber das ist auch wieder etwas, was wir nicht machen können, was auch letztlich ein Wunder des Heiligen Geistes ist. Petrus bittet seine Zuhörer, ihr Leute von Israel, hört her. Zwischen hören und hören ist ein Unterschied, das wissen alle Eltern. Wir hören nicht, wir filtern. Der Weg vom Ohr zum Herzen ist auch manchmal so weit wie der Weg vom Mond zur Erde. Wenn einer wirklich das Evangelium hört und versteht, ist das schon eine starke Wirkung des Heiligen Geistes. Dass das für ihn nicht einfach nur so belangloses Zeug ist, irrelevant. Dass er erkennt, das geht mich jetzt an. Gott spricht selber mit mir. Und das ist wichtig. Zum Beispiel Paulus, als er in der griechischen Stadt Philippi war, Da heißt es von ihm, der Herr tat der Lydia das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Das heißt, die Lydia, die hat das nicht einfach so von sich aus gemacht, sondern da musste Gott auch erstmal was tun. Der musste das Herz öffnen, klingt auch irgendwie chirurgisch. Und dass es so klingt, ist wohl auch so gemeint. Da musste etwas passieren. Das klingt wirklich wie eine OP hier. Wenn der Heilige Geist bewirkt, dass Menschen das Evangelium hören, dann sticht das wie ein Messer ins Herz. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12 steht, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Lukas berichtet, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Also genau, das bildet genau das ab, was im Hebräerbrief schon steht. Wo Gottes Wort gesagt und gehört und verstanden wird, da ist es wie ein scharfes Schwert. Die einen wenden sich ab. Bei der ersten Gemeinde flogen dann sogar bald die Steine und die ersten wanderten ins Gefängnis und auch noch Schlimmeres passierte. Aber Lukas im Originalton, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und wollten sie töten. Auch das kann passieren, wenn Gottes Wort durchs Herz geht. Apostelgeschichte 5, Vers 33. Die anderen sind innerlich tief berührt. Sie wissen genau, dass sich etwas Gravierendes in ihrem Leben ändern muss. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Da ging es nicht mehr darum, dass sie sagten, ach, die Predigt war zu lang oder dieser blöde galiläische Akzent, kannst du dir den nicht mal abgewöhnen, sondern es ging ihnen wirklich ins Herz. Was sollen wir jetzt tun? Also, Daumen des Redens, die eine Seite, und jetzt kommen die Finger dran, die andere Seite, Zeigefinger hinhören und Mittelfinger nachfragen. Die betroffenen Hörer der Pfingstpredigt von Petrus fragen, was sollen wir tun? Wenn sich die Kraft des Heiligen Geistes so entlädt, dann provoziert das Fragen. Da will man mehr wissen. Menschen, die sich gerade zu Jesus bekehren, sind typischerweise voller Fragen. Die wollen so viel wissen. Schlimm ist, wenn keine Fragen mehr da sind. Wenn alles nur bestätigt wird, was ich sowieso schon weiß. Und wir sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist schon der erste Schritt zur Verhärtung. Die Fragen sind ja Fragen nach Gott sicherlich, vor allem aber die Frage nach konkreten Schritten in meinem Leben. Was sollen wir tun? Wir tun. Und nach jedem Lesen in der Bibel und nach jeder Predigt müsste für jeden von uns die Frage stehen, was muss ich jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Daumen reden, Zeigefinger hinhören, Mittelfinger nachfragen und der Ringfinger annehmen. Es gab viele, die auf die Predigt reagierten. Sie nahmen das Wort von Petrus an. Viele nahmen die Botschaft an, heißt es hier, die Petrus ihnen verkündete. Und sie ließen sich taufen. Also das war das Zeichen der Annahme, dass sie es annehmen. Und nicht der Ringfinger. Was trage ich am Ringfinger? Mein Ehering. Zeichen der gegenseitigen Annahme im Eheversprechen. Die Annahme ist die Entscheidung, an einer Weggabelung sich von dem einen Weg verabschieden und den anderen ganz bewusst gehen. Nicht nur angesprochen sein im Herzen irgendwo, sondern mit den Füßen wirklich in eine Richtung gehen. Da glaubt einer dem Versprechen, wer dem Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und er ruft den Namen an. Er macht das tatsächlich. Er fühlt sich nicht nur danach. Er bittet Jesus, in sein Leben zu kommen. Er erlebt, wie Jesus bei ihm ankommt und in ihm wohnt und er lässt sich taufen. Annehmen heißt nicht so ein lahmes so, ja, ich nehme das mal so an. So bei Konferenzen haben wir schon Sachen angenommen, bei der Bundeskonferenz, da wird ein Papier verabschiedet und das Papier wird dann angenommen. Das heißt, man sagt, naja, ist nicht ganz verkehrt, wir lassen es mal so gelten. Nein, annehmen heißt so viel wie willkommen heißen, bei sich wohnen lassen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Da steckt so viel drin. Wer das Wort annimmt, lässt Jesus im eigenen Leben wohnen. Er gibt seinen Worten ein Zuhause. Darf sein Wort bei euch wohnen? Daraufhin wird sich jedenfalls das Leben verändern. Ich habe da mal so ein Gleichnis, so ein halbmodernes Gleichnis gefunden bei Patricia St. John, die ja viele Missionsgeschichten für Kinder geschrieben hat, viele Bücher geschrieben hat. Ein Gleichnis aus dem Wilden Westen. Hört mal her. Jetzt bin ich auch schon so wie Petrus. Hört mal her. In einer verkommenen Goldgräberstadt im Wilden Westen kam eines Tages eine Frau an. Völlig erschöpft legte sie sich auf den Boden, brachte ein Kind auf die Welt und starb. Einer der Goldgräber erbarmte sich über das Kleine und nahm es zu sich. Doch als er das Kind irgendwo hinlegen wollte, merkte er, dass es überall viel zu dreckig und unordentlich war, um so ein kleines Wesen aufzunehmen. Also putzte er seine Stube gründlich und räumte das Zimmer auf. Das Kind wurde größer und schaute neugierig um sich. Da fiel dem Alten auf, dass die Wände seiner Wohnung rußgeschwärzt und schmucklos waren. Also besorgte er sich Farbe und strich die Wände neu an. Er holte alte Bilder vom Speicher, um seine Stube damit zu schmücken. Als das Kind krabbeln konnte und durch die Tür nach draußen krabbelte, hielt der alte Goldgräber es zurück, denn der Vorgarten war voller Gestrüpp und Abfall. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als auch seinen Vorgarten neu anzulegen und sein Haus auch von außen neu zu streichen. Das Beispiel des Alten machte Schule und auch die Nachbarn fingen an, ihre Häuser und Gärten zu richten. Ein kleines Kind war es, das das Leben im ganzen Ort veränderte. So ist es mit Jesus, wenn er in unser Leben einzieht. Kommt nicht mit Gewalt, sondern auf seine ganz eigene Art. Machtvoll, aber ganz anders. Wer dem Heiligen Geist ein Zuhause gibt, der erlebt das. Wir sehen auf einmal, was alles nicht so richtig mehr zusammenpasst. Da wird aufgeräumt, ausgemistet und verändert. Und manchmal zieht es auch Kreise, so wie in dem Gleichnis, dass eine Goldgräberstadt sich verändert. Ja, da fehlt noch ein Finger, ne? Sind ja nicht bei Donald Duck, da haben die alle nur drei Finger. Wirkung des Heiligen Geistes, gehorchen. Oder umsetzen. Ja, ich habe erstmal gehorchen in meinem Konzept geschrieben und dachte ich, gehorchen klingt irgendwie so, klingt so nach Bundeswehr oder Wehrmacht oder noch Schlimmeres. Und da bin ich auf umsetzen dann gekommen, auch ein gutes Wort. Gehorchen. Da ist aber auch Hören drin. Also wir merken, vom ersten Hören bis zum letzten Hören gehört das zusammen. Hören, horchen, gehorchen. Bei denen, die das Wort annahmen, gab es Konsequenzen. Später dann heißt es ja von dieser ersten Gemeinde, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Und dann kommt ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. In dieser Übersetzung ist das Wort Gemeinschaft so erklärt. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist mit Gemeinschaft im Neuen Testament gemeint. Kurz, sie kehrten um. Sie veränderten ihre Gesinnung. Vorher war ihr Leben einfach ich-bezogen. Wenn es um irgendetwas ging, was sie machen sollten, dann kam die Frage, und was bringt mir das? Buße, Sinnesänderung, heißt Veränderung des Wertmaßstabs. Wenn ich was tun soll, frage ich nicht mehr, was bringt mir das? Dann frage ich, was bringt Jesus das? Was bringt das dem Heiligen Geist? Was bringt das dem Vater? Was bringt es meinem Nächsten? Buße tun heißt nicht, sich ein paar schlechte Gewohnheiten abzugewöhnen. Die Menschen um Jesus rum gingen ziemlich radikal zu Werke. Zachäus kam von sich aus auf die Idee, allen Betrogenen ihr Geld zurückzuzahlen. Weil er merkte, oh, Jesus, ich, das passt irgendwie nicht, so wie ich bisher gelebt habe. So ganz spontan kommt er mit dieser Idee, alles wieder zurückzuzahlen und dazu noch einen großen Betrag zu spenden. Die Prostituierte, der Jesus ihre Sünden vergeben hat, veränderte ihre sexuellen Gewohnheiten. 5 Wirkungen des Heiligen Geistes können wir beobachten. Mindestens das. In dieser Predigt und dem Drumherum vom Petrus. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir reden, auch wenn wir sonst Angst haben. Er bewirkt, dass wir hinhören, dass wir nachfragen, dass wir annehmen, dass wir umsetzen. Wir brauchen mindestens, die Frage war mal, brauchen wir ein neues Pfingsten? Das klang auch in dem Lied so an. Ich glaube, wir brauchen ständig neues Pfingsten. Man kann nicht sagen, brauchen wir ein neues Pfingsten? Gar keine Frage. Wir brauchen ständig nur mindestens alle 4 Wochen. Weil unser Zeugnis Ermutigung und Erneuerung braucht. Weil es auch ein neues Hören braucht. Ich will auf dich hören. Ich will nach dir fragen. Ich will dich annehmen. Ja, ich will einfach umsetzen. Pfingsten, ein Fest der Geschenke. Ich wünsche euch viel Freude an diesen Geschenken. Amen.